Es ist eine riesige Chance für den Umgang mit Wölfen in ganz Deutschland.
Wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, denke ich, wäre es auch für die Politik einfach ein unheimlich starkes Signal zu sagen, wir haben die Menschen vor Ort gehört, wir haben zugehört, das ist ja gerade so ein ganz großer Wahlslogan hier, wir haben zugehört, wir sehen, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung vor Ort und der politischen Meinung und wir setzen diese Entscheidung aus und räumen dem Ganzen eine Chance ein. Das wäre für alle auf allen Ebenen die beste Lösung.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Sonderausgabe vom Wolfspodcast. Nach der Folge vom letzten Freitag beschäftigt uns der Horn des Grindewolf natürlich weiter. Das war ja zu erwarten. Um ihn gibt es ja mittlerweile, wie ihr wisst, juristischen und politischen Streit und jede Menge Zerwürfnisse. Wir wollen heute aber darüber sprechen, wie die Menschen vor Ort mit ihrem Wolf leben und umgehen. Und wir wollen mehr erfahren über die Region, die ja momentan weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus in den Schlagzeilen ist. Max von der Taskforce Artenschutz war vor Ort und mit ihm habe ich mich jetzt für diese Folge verabredet. Hallo und herzlich willkommen, Max.
Guten Abend, Sabine.
Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ich mich eigentlich auch, aber ja.
Wenn der Anlass nicht so traurig wäre, ne?
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal geschrieben darüber. Ja, es macht was mit einem.
Es macht was mit einem und darüber wollen wir heute reden. Und vor allen Dingen, was das mit den Menschen da vor Ort macht. Erzähl uns mal ganz kurz, warum du da runtergefahren bist.
Ja, ich bin letzte Woche Mittwoch und Donnerstag dort gewesen. Einfach aus dem Grund, dieser Fall lässt sich definitiv nicht vom Schreibtisch aus seriös bewerten. Wir hatten alles ja auf dem Tisch liegen, Wir hatten die ganzen Infos drumherum, aber so rein vom Bauchgefühl alleine war klar, Das hier ist was ganz Besonderes und ja, da müssen wir hin.
Also solche Einsätze haben ja durchaus auch was mit Artenschutz zu tun, ne? Das war ja auch der Ansatz für deine Reise, das hat mit Artenschutz sehr viel sogar zu tun.
Ja, richtig. Also das wurde in der letzten Folge schon mal thematisiert. Da ging es ja um Tierschutz, / Artenschutz. Also opfert man quasi ein Tier für den Erhalt der Art. Hier war wirklich ja die Fakten, die einfach auf dem Tisch lagen, Seitens der Presseberichte, seitens der Abschlussverfügung oder auch die Wissenschaft, die sich dazu geäußert hat. Ja, all das war für mich irgendwie trotzdem nicht befriedigend und da war es sehr schnell, also ich glaube, so schnell hätte ich mich noch nie dazu entschieden, zu sagen, wir fahren da jetzt hin.
Okay. Wo genau spielt diese Geschichte? Das ist der Nordschwarzwald, oder?
Genau, ist der Nordschwarzwald-Bereich, halt Hornisgrinde, wie der Wolf ja schon bekannt ist, liegt halt im Nationalpark Schwarzwald, zumindest in Teilen liegt dieses Territorium dort. Und nur kurz zur Einordnung, das sind ungefähr ja rund 15 Kilometer Luftlinie von Baden-Baden.
Das Ganze lief ja eigentlich mehr oder weniger fast unterm Radar. Hast du eine Story dazu gemacht bei Instagram?
Ja. Wir hatten das mal ganz kurz angeteasert, aber mehr, also wirklich mehr beiläufig in so einem Nebensatz, weil wir uns dann wirklich Gedanken gemacht haben und ja, man will sich ja nicht irgendwie unterstellen lassen auch, ne? Man würde jetzt Wolfstourismus fördern, ja, oder wir wollten keine großen Wellen schlagen. Das Ziel war halt einfach, einen realen Eindruck vor Ort zu gewinnen.
Okay, dann bist du also am Mittwoch nach langer, langer Fahrt vom hohen Norden im tiefen Süden angekommen und hast dein Quartier bezogen und da passierte gleich die erste Geschichte. Die musst du bitte jetzt ganz kurz erzählen.
Ja, das war sehr witzig. Ich habe mein Airbnb betreten und die nette Dame hat mir dann alles gezeigt und dann kamen wir ins Gespräch und dann wollte sie halt so ja wissen, ne, wo ich herkomme und was mich hierher verschlägt. Und dann habe ich so aus Spaß nur gesagt, na, ich bin hier wegen eures Problemwolfs. Und da kippte dann die Stimmung wirklich von jetzt auf gleich und das Gesicht versteinerte sich und dann sagte sie, nein, wenn du hier von dem Abschusskommando bist, dann gehen wir nochmal raus.
Wollte sie dir eine Lektion erteilen oder was?
Na, ich glaube, sie wollte mit mir nochmal ganz eindringlich reden. Okay. Ich hatte auch wirklich kurz das Gefühl, sie hätte mich wirklich vor die Tür gesetzt dann. Also das war so, wo ich dachte, uiuiui. Okay. Und da kam ich so diesen ersten Eindruck für diese Region dort, so wie die Stimmung halt wirklich ist.
Okay, also das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Du konntest also dein Quartier behalten, hast dann die Nacht da verbracht und bist dann relativ früh am nächsten Morgen aufgebrochen. Wohin als erstes?
Genau, also wir haben uns dann getroffen mit den Leuten vor Ort und sind dann in das Gebiet direkt rein, also so ein kleiner, ja, Parkplatz mitten im Gebiet, und da haben wir uns dann verabredet und wollten halt einfach erstmal mit Menschen sprechen. So ganz grundsätzlich ist wirklich zu sagen, ich wurde mega herzlich empfangen.
Okay.
Ich hatte nicht einmal den Eindruck, wie das so in den sonstigen Brennpunkten ist, wo wir sind, dass wir ja nicht willkommen sind. Ne? So, also man kennt ja diese Andi-Wolf-Stimmung. Gerade da, wo wir ja sind, ist ja immer irgendwie, steht ja im Raum illegale Bejagung. Und damit ist die Stimmung halt immer schon so ein bisschen im Keller. Und dort war es halt überhaupt nicht so. Mhm. Und das hat mich ja sehr beeindruckt.
Also vor allen Dingen waren die Menschen alle total wolfsfreundlich eingestellt, so, ne, die du getroffen hast.
Durch die Bank weg.
Alle.
Alle und wirklich, ich habe ja Leute getroffen, die schon Kontakt hatten mit diesem Wolf. Ich habe aber auch Leute getroffen, die sagen, ich habe diesen Wolf noch nie gesehen. Mhm. Ich wohne hier seit, keine Ahnung, Jahren und bin hier fast täglich in dem Gebiet und bin noch nie auf dieses Tier gestoßen. Ja, das sind halt auch solche Leute dann, die mich dann noch mehr begeistern, weil ja, Baden-Württemberg, die haben eine Handvoll Wölfe. Mhm. Nicht mal.
Vier.
Ja, und da so eine positive Stimmung zu haben für dieses so heiß thematisierte Thema Wolf,
ja,
hat mich wirklich beeindruckt.
Du hattest aber vorher schon Kontakt zu Leuten aufgenommen, das heißt, du hattest schon Ansprechpartner vor Ort. Wie hast du die kennengelernt? Übers Internet?
Über Instagram vorrangig, aber auch über Facebook Menschen sehr schnell kennengelernt und konnten darüber wirklich tolle Leute für uns gewinnen, weil es natürlich für uns halt auch wichtig war, wir brauchten jemanden vor Ort, der sich auskennt, der aber halt auch gut vernetzt ist vor Ort. Ne? Was nützt mir das, wenn ich jetzt da alleine anreise und dann irgendwie im Wald stehe und nie weiterkomme?
Ja, also das war ultra wichtig. Und diese Menschen, die haben sich natürlich sehr, sehr freundlich aufgenommen und haben dir auch sofort alles erstmal gezeigt. Das heißt, ihr seid erstmal in den Wald hinein. Wir müssen dazu sagen, wir haben das natürlich alles den Behörden gemeldet. Das heißt, wir haben deinen Besuch dem Nationalpark Schwarzwald angekündigt. Wir haben uns die Erlaubnis geholt, dass du dich dort aufhalten darfst. Auf den Wegen bleibend, ohne Hunde und ohne Kamera. Das war das, was wir gesagt haben, was wir unbedingt einhalten möchten. Das hat den Grund, dass wir eben verhindern wollen, dass noch mehr Leute sich irgendwie dadurch animiert fühlen, dahin zu fahren und den Wolf zu suchen oder den anzulocken sogar. Deswegen haben wir gesagt, wir melden das an. Und wir hatten die ausdrückliche Erlaubnis vom Nationalpark, dass du dort dich frei bewegen durftest. Und wir haben uns natürlich auch an diese Regeln gehalten. Das Ganze, dieser Besuch im Wald, der lief ja auch komplett unterm Radar. Da ist ja keine Story gemacht worden. Da hast du gar nicht drüber berichtet. Da haben wir uns drüber unterhalten. Genau. Du hast mich immer abgedatet, weil ich natürlich neugierig war. Aber so ansonsten keine Fotos, keine Berichte von dort. Einfach erstmal nur Recherche.
Gar nichts, ne? Mhm. Und es war halt auch wichtig, weil das Schlimmste wäre jetzt gewesen, du kommst dort an auf dem Parkplatz und dann steht die Presse dort und begleitet dich dann in dieses Gebiet rein. Ja. Und das, um das zu vermeiden, haben wir halt einfach gesagt haben einfach nichts gesagt.
Mhm. Was habt ihr noch so gemacht? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesucht?
Also für uns war es einfach wichtig, auch nochmal zu sehen, wie sind diese Lebensbedingungen für dieses Tier? Na, also wir reden zwar immer wieder davon, dass der Wolf geschossen werden soll oder halt eben nicht, dass er Menschen aufsucht, dass er sehr an Hunden interessiert ist. Aber mich persönlich interessiert halt auch, wie lebt dieses Tier oder mit was muss dieses Tier leben? Natürlich haben wir die Wege nicht verlassen. Natürlich, wir waren auch nur zu zweit unterwegs. Wir hatten keine Hunde dabei. Ich habe auf die Kamera verzichtet. Ich hatte nicht mal einen Rucksack dabei. Ne? Wir waren, ich glaube, 2 Stunden, wenn es hochkommt, in dem Gebiet. Ich hatte mega Durst, aber ich wollte einfach zügig da rein. Ich wollte zügig wieder raus. Und im Idealfall halt auch noch mit Spaziergängern oder wer auch immer da gerade kommt, Ranger, mit denen halt noch mal kurz sprechen.
Habt ihr die Leute getroffen?
Wir haben Leute getroffen unterwegs. Es waren eigentlich auch alle recht zugänglich. Die waren auch wirklich sehr offen und ehrlich zu uns.
Waren die Leute da, um den Wolf zu sehen, oder waren das normale Urlauber?
Es gibt ja einige Skipisten dort, ne? Und wenn dann die Hochzeit ist, dann werden da auch sehr viele Touristen sein. Aber wir haben eigentlich überwiegend Menschen getroffen, die dort leben.
Okay. Und habt ihr den Wolf gesehen?
Nein.
Den habt ihr nicht gesehen? Okay.
Nein, er hat sich uns nicht gezeigt. Ich war auch ehrlich gesagt froh. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Scheu oder Angst oder irgendwas hätte, aber das war für mich irgendwie so eine kleine Bestätigung, dass er halt doch nicht auf jeden gleich zustürmt.
Es ist ja immer wieder zu lesen von diesem Wolfstourismus, den es dort in der Region gibt. Hast du davon irgendwas gesehen oder erlebt?
Wolfstourismus an sich nicht. Also das würde ja heißen, dass da jetzt ortsfremde Menschen da hinkommen, mit Kamera und keine Ahnung, vielleicht noch mit Hunden und ja, irgendwelche Sichtungen quasi provozieren. Nein, das habe ich selber nicht erlebt. Allerdings habe ich halt, wie gesagt, mit Menschen vor Ort gesprochen und sie haben mir sehr eindrücklich von ihren Begegnungen mit dem Wolf erzählt.
Okay, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Was haben denn die Leute vor Ort dir gesagt über ihre Begegnung mit dem Wolf?
Es wurde mir berichtet, dass dort ein Mann seit Wochen mit zwei weiblichen Wolfshunden dort unterwegs ist. Man vermutet ganz arg, dass diese Wolfshündinnen läufig sind und dass er ja wirklich im Verdacht steht, da die Nähe zu dem Rüden zu suchen.
Also einen Deckakt zu provozieren.
Genau.
Okay.
Das haben wir natürlich auch an die Ranger dann gemeldet und die sind auch gleich noch an dem Abend dann rausgefahren und sind jetzt sehr auf der Suche nach diesem Herrn. Wir haben Menschen getroffen, die draußen vorm Haus Hunde und Katzenfutter frei stehen haben. Also wir reden hier von einem klassischen Futterangebot. Es haben uns Menschen berichtet, dass in dem Wald Luderplätze sind von den örtlichen Jägern. Und die Menschen haben uns dann auch berichtet, dass ihre eigenen Hunde dort auch manchmal hinstromern, weil sie dort leben und frei laufen dürfen und sich dann auch an dem Luderplatz bedienen und ja, sich quasi den Luderplatz mit dem Wolf dann teilen. Also es waren so Geschichten, die mich wirklich fassungslos gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, wir haben oft mit Wolfsgegnern zu tun und da fallen mir immer sehr, sehr viele Argumente ein in Gesprächen, die ich dann entgegenbringen kann. Aber hier meint man es einfach nur gut und man liebt die Natur und ihre Geschöpfe und begeht aber dort dann die Fehler, die ja am Ende dazu führen, dass sich ein Wolf dem Menschen nähert. Mhm. Ich habe jemanden getroffen, der mir sagte, sie freuen sich, wenn sie mit ihrem Hund spazieren gehen und der Wolf dann hinter ihnen herläuft. Ja, und dann gehen sie quasi zusammen mit ihren Hunden und dem Wolf spazieren. Mhm. Sie erleben diese ganzen Begegnungen mit dem Wolf überhaupt nicht als gefährlich. Sie freuen sich darüber. Aber was das halt am Ende für den Wolf bedeutet, das war wirklich den wenigsten bewusst. Und ja, weil von diesem Wolf halt keine offensichtliche Gefahr ausgeht, ich glaube, ja, die Menschen meinen es einfach zu gut.
Ja, das glaube ich auch. Die sind so fasziniert von dem Wolf, der ja nun wirklich auch sehr besonders ist. Unterm Strich bleibt eben, dass es ein Wolf mit auffälligem Verhalten ist. Hat man dir denn auch was erzählt über die Nähe der Begegnung? Also es ist ja mal die Rede von 20, 30 Metern. Und dann höre ich immer wieder auch, ich habe ja nun auch mit Leuten vor Ort gesprochen im Zuge meiner Recherchen, dass es durchaus auch nähere Begegnungen gab. Hast du das auch gehört?
Ja, ich habe mit Menschen dort gesprochen, die wirklich ihre Hunde halt wirklich freilaufen lassen in dem Gebiet, da auch wirklich unbelehrbar sind und die mir dann berichtet haben, ja, unsere Hunde haben regelmäßig Kontakt zu dem Wolf. Und da reden wir nicht von 20 Metern und nicht von 10 Metern und nicht von 5 Metern, sondern sie gehen wirklich bis an dieses Tier dann ran, also die Hunde, ne, nicht die Menschen. Und da ist mir dann auch wirklich das Gesicht entglitten und ich konnte es gar nicht glauben. Also wie gefährlich das am Ende ist, weil kommt es zu einem Konflikt zwischen Hund und dem Wolf, es zieht immer dann am Ende der Wolf dann den Kürzeren, weil er es dann mit seinem Leben bezahlen muss. Und das ist den Menschen dort zum Teil wirklich nicht klar.
Ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge zusammen mit Hanno Pilatz und dem Revierförster aus diesem Gebiet, dem ehemaligen Revierförster, ja dieses Thema Nahbegegnung und überhaupt, wie begegne ich Wildtieren, besprochen. Daraus kann man sich auch ein bisschen was ableiten und ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl, was mir so danach auch so erzählt und berichtet wurde, dass das bei den Leuten angekommen ist, die Message, dass sie im Prinzip jetzt einen Schnitt machen müssen, dass das, was du jetzt alles erzählt hast, das hat man ja nicht getan, weil man böse ist, sondern eben aus dieser Faszination heraus. Aber dass man jetzt im Prinzip mit diesem Verhalten abschließen muss, um sich nach vorne zu orientieren und zu sagen, wir fangen neu an. Der Wolf hat in unserer Nähe nichts zu suchen. Hast du das auch gemerkt? Hat man dir das auch so erzählt, dass diese Message bei den Leuten angekommen ist?
Ja, ich habe es ja auch versucht, den Menschen dort nahe zu bringen. Ich denke, bei dem einen oder anderen ist es mir einfach gut gelungen. Es gibt aber wirklich Menschen, die da sehr beratungsresistent sind. Und ja, an die richtet sich dann wirklich nochmal der Appell, Mensch, Leute, denkt drüber nach, ne? Also ja, ihr freut euch dann daran, ihr macht Fotos oder keine Ahnung, ne? Ihr habt dann vielleicht kein schlechtes Erlebnis, aber es kann ja auch immer mal sein, wir reden hier von Wildtieren. Die Stimmung kann sich sehr schnell umlegen und dann ja stellt der Wolf dann wirklich eine Gefahr dar, eine reale Gefahr.
Wir haben uns jetzt für diese Folge überlegt, dass wir jetzt jemanden zuschalten, mit dem du intensiv vor Ort Kontakt hattest, jemand, der dort lebt. Und die ganze Situation nochmal aus der Sicht einer Person, die dort verankert ist, nochmal erzählen kann. Und ich würde vorschlagen, wir holen sie jetzt einfach dazu, oder?
Sehr gerne.
Und zwar ist das die Alex. Hallo und herzlich willkommen, Alex.
Hi, Alex.
Hallo, Sabine. Hallo, Max.
Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wie Max und du, wie ihr euch kennengelernt habt.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe gerade schon überlegt. Wir haben uns eigentlich kennengelernt über... wie haben wir uns kennengelernt?
Ich glaube, über Instagram haben wir
geschrieben. Ja, aber wie genau? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ging das über die Sabine? Wie kam das, dass du hierher gekommen bist?
Ja, das frage ich mich heute noch.
Das kann sogar sein. Das kann sogar sein, dass ich das vermittelt habe.
Ich glaube, der
habe.
Kontakt wurde über Sabine ja, dann hergestellt. So war's. Und dann haben wir miteinander geschrieben erstmal.
So, und dann warst du Ansprechpartnerin für den Max vor Ort, als er da angereist ist, und dann habt ihr euch begrüßt, kennengelernt, ausgetauscht und dann seid ihr losgegangen und habt gemeinsam die Lage nochmal erkundet, und du hast dem Max sehr, sehr viele Informationen gegeben und alles erklärt. Wie ist denn jetzt aus deiner Sicht die Situation vor Ort?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beschreiben. Also die Stimmung insgesamt ist sehr angespannt, weil sich natürlich unheimlich viele Menschen Gedanken machen um den Wolf. Ich hätte nie gedacht, dass es hier in der Bevölkerung so eine große Welle schlägt, dass so viele Menschen sich wirklich so stark einsetzen. Und ja, es ist eigentlich Dauerthema natürlich. Und die Menschen vor Ort machen sich natürlich Gedanken und Vorwürfe, weil ganz vielen einfach nicht klar war, wie wichtig gewisse Punkte waren. Also die Menschen haben sich gefreut, wenn sie den Wolf gesehen haben. Das ist auch nicht sehr häufig vorgekommen. Ich habe das Gefühl, das wird in den Medien total überspitzt dargestellt. Also ich zum Beispiel, ich wohne am Rand von seinem Gebiet. Wir sind wahnsinnig oft unterwegs bei uns im Schwarzwald, wahnsinnig oft in dem Gebiet. Und wir haben ihn tatsächlich alle noch nie gesehen. Ich habe auch niemanden in der Nachbarschaft hier, der ihn jemals gesehen hat. Ja, die Menschen, die ihn gesehen haben, die haben, denke ich, diese Sichtungen halt gemeldet, weil sie gedacht haben, man freut sich, dass es jetzt hier einen Wolf gibt. Man freut sich, dass der Luchs da ist. Man meldet die, damit man eben weiß beim Nationalpark und so weiter, dass die Tiere noch da sind, dass die leben. Und niemandem war bewusst, also es war, glaube ich, niemandem bewusst, was diese Sichtungen anrichten können. Und ich glaube, es war auch niemandem bewusst, wie wichtig eine Distanz zu dem Tier ist und was man konkret machen muss, wenn man ihm begegnet.
Aber du weißt auch von den Begegnungen, wo zum Beispiel bewusst Hunde zu dem Wolf geschickt wurden oder wo eben halt auch Menschen sich dem Wolf genähert haben oder ihn auch teilweise angelockt, angesprochen haben, extra hingefahren sind, mit ihm zusammen ihre Hunderunden gemacht haben, weil der die Menschen ja dann auch begleitet hat teilweise. Davon weißt du auch.
Das weiß ich auch, klar, das hat man durch die Presse mitbekommen. Und ich muss aber sagen, wenn man hier, also ich habe das tatsächlich nur durch die Presse mitbekommen oder eben durch unsere Begehung jetzt vor Ort mit Max, da kam ja dann auch noch einiges raus.
Genau.
Davor war es aber so, dass ich persönlich nie das Gefühl hatte, dass da oben so eine Art Wolfstourismus, also dieses Unwort, tatsächlich stattfindet, weil... Also wenn wir unterwegs sind, es begegnen einem, das kann der Max ja wahrscheinlich bestätigen, entweder es ist unter der Woche so gut wie gar nichts los und ansonsten hat man tatsächlich so diese klassischen Wanderer oder Skifahrer in dem Gebiet. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass da wirklich ein Tourismus, also der war irgendwie nicht spürbar für mich, außer vielleicht aus der Presse.
Ja, das kann ich so erstmal bestätigen. Also es war wirklich nicht viel los bei uns. Wir haben ja trotzdem mit einigen Menschen gesprochen, die dort arbeiten, die dort leben. Die hatten ja alle sehr eindrücklich berichtet, aber wie gesagt, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da gerade jetzt speziell, wo das nochmal so durch die Presse alles geht, dass da jetzt die Menschen gezielt hingehen mit den großen Kameras und was auch immer im Gepäck und dann das Tier aufsuchen. Also den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht. Das, was ich halt vorhin schon mal anfangs der Folge sagte, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass die, ja, die dort leben und mit ihren Hunden dort leben und spazieren gehen, dass die halt die Gefahren nicht so wirklich gut einschätzen können.
Genau, das ist tatsächlich ein Thema. Das haben wir ja aber dann erst erfahren, als wir gemeinsam, also davon wusste ich vorher nichts, als wir gemeinsam oben waren und eben konkret mit Leuten gesprochen haben. Und ich glaube aber, dass tatsächlich, also diese Menschen haben irgendwie gelernt, mit dem Wolf zu leben und haben dadurch eben auch nicht gemerkt, dass er speziell an diesen Orten, sage ich jetzt mal, einfach so viel positive Erfahrungen sammeln konnte. Also das waren ja wie Lernorte im Prinzip oder wie so ein sicheres Terrain oder Gebiet für ihn, dass er da so positive Erfahrungen vielleicht gesammelt hat. Und diese Erfahrungen hat er dann vielleicht auch übertragen auf andere Situationen mit Menschen und Hunden. Also ich glaube, das ist so das Problem. Das waren bestimmt auch die Menschen, die das gar nicht so wirklich kommuniziert haben, die Menschen, die da oben leben. Das ist ja wirklich nur eine Handvoll. Das Gebiet ist nicht dicht besiedelt, sondern das sind ja so eine Handvoll Menschen, die da oben wirklich leben. Und ja, Menschen haben, was ja irgendwie schön ist vom Gedanken her, und wenn man so an diese Koexistenz denkt, haben sich mit dem Wolf, wie hat der eine Mann so nett gesagt, arrangiert.
Ja, ist so. Aus meinem Blickwinkel heraus würde ich halt sagen, sie haben die Tragweite des Ganzen einfach nicht genau überblickt oder einfach völlig unterschätzt, was es halt heißt, ne, bloß weil er, also ich weiß nicht, ob der Gedanke war, okay, wenn er nur mich gut findet, lässt er alle anderen in Ruhe oder keine Ahnung. Nein. Aber es ist ja wirklich der Fall, ne, er findet drei Leute ganz cool und sucht dann trotzdem noch zum vierten und fünften auch noch den Kontakt. Und ja, das ist halt das, was nicht geht.
Klar, natürlich. Ich glaube, es war halt niemandem klar, dass diese Nähe gefährlich sein könnte, genau, oder gefährlich, ja, werden könnte für den Wolf. Da waren bestimmt keine bösen Absichten dahinter, aber die Menschen, ja, man hat es ihnen halt auch nicht gesagt, glaube ich. Es wurde nicht kommuniziert, es war ihnen nicht klar und deshalb.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Inwieweit haben denn, ich meine, das Problem ist ja bekannt. Das geht ja seit fast drei Jahren so, seit zwei Jahren offiziell, ne? Und seit einem Jahr hängen da ja Schilder, Infotafeln und so im Wald. Aber wann ist denn mal jemand auf euch zugekommen und hat euch mal wirklich informiert, an die Hand genommen, hat gesagt, wir haben hier einen Sonderfall, wir haben hier einen Wolf. Wir kriegen mit, dass hier großes Interesse in der Bevölkerung besteht für das Thema. Wir machen jetzt mal einen Infoabend oder wir klären mal auf oder wir machen meinetwegen auch Wurfsendungen oder sonst was, keine Ahnung, aber ist mal jemand konkret auf euch zugekommen und hat euch den Ernst der Lage erklärt?
Nein, tatsächlich nicht. Also es gibt die Hinweistafeln und die sind aber, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, Max, aber sehr vorsichtig formuliert. Es steht zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf die Hunde, die ja tatsächlich schon länger als Problem bekannt sind, steht auf der Tafel, glaube ich, nur, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Hunde sollten an der Leine geführt, genau, werden oder so, ist, glaube ich, die Formulierung.
Es ist so eine vorsichtige Empfehlung. Und ich finde, sie sind zwar groß, also das, ne, ist quasi A4 ausgedruckt und dann einlaminiert. Genau. Aber sie sind halt optisch auch nicht wirklich gut wahrzunehmen. Also es ist alles so Ton in Ton. Mhm. Also eigentlich bräuchte es ja Signalfarben, ne, dass man drauf schaut und denkt, oh, warte mal, hier ist irgendwas, ne, und dann muss ich auch mal lesen. Ich konnte auch beobachten, da sind ja wirklich Menschen, so ein älteres Ehepaar aus dem Auto ausgestiegen, Kofferraum auf, der Hund erstmal ab in den Wald geschossen, die Dame hängt sich noch die Leine um den Hals, da wird auch diesem Schild keines Blickes gewürdigt, ne, also, die Hinweisschilder sind da, aber sie strahlen keine Gefahr aus, also, es ist keine Gefahr fest, sichtbar.
Es ist unheimlich viel Text auf den Schildern und es fehlt so ein bisschen vielleicht auch, so wie das in Amerika oder so tatsächlich dann auf solchen Schildern dargestellt wird, einfach so dieses, ich schaue drauf und ich sehe gleich konkret, was ich machen muss.
Mit Piktogrammen
und so. Wenn sich mir ein Wolf nähert.
Ja, genau.
Ja, genau, dass einfach Bilder oder Piktogramme drauf sind und kein Mensch liest diese Tafel, glaube ich, komplett.
Genau.
Und es steht, glaube ich, auch drauf, dass der Wolf eben nicht gefährlich ist und so weiter. Das hat alles so ein bisschen, das stimmt ja auch. Er hat ja wirklich bisher nichts getan. Er war immer neugierig, interessiert, total friedlich. Aber das Problem ist halt, dass ihm das ja zum Verhängnis geworden ist. Und dass diese Nähe wissenschaftlich gesehen ja eben für ihn eine Gefahr bedeutet.
Richtig. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die Nähe und auch die Anzahl der Begegnungen ja gestiegen ist im Laufe der Jahre. Das heißt, es wurden immer mehr Begegnungen und die waren noch immer näher an den Menschen dran und an den Hunden dran. Das ist ja alles dokumentiert.
Ich hatte ja schon das Bedürfnis, in diesem Gebiet überall Aufkleber vom Wolfs-Podcast anzubringen, weil aufgrund der Farbe einfach wesentlich mehr Signalwirkung
der
da
fällt,
ist.
Der als fällt von mir auf. Ja, der fällt mir auf. Hm, genau.
Ich hab dir ja, glaube ich, so ein Bild mal geschickt, ne, von diesen Infotafeln. Da gehst du dran vorbei. Da denkst du, das ist eine Infotafel, keine Ahnung, wie sie halt überall im Wald stehen zum Thema Adler und Biber und
Eichenprozessionsspinner bei uns in Berlin, genau.
Ja, das genau. Ist so Larifari.
Ja, aber ich muss noch mal darauf zurückkommen. Also ganz kurz, wir halten fest, seit mindestens 3 Jahren ist da ein Wolf, der sich Menschen nähert, der sehr freundlich ist. Das müssen wir immer wieder sagen. Es ist in dieser ganzen Zeit zu keiner brenzligen Situation gekommen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ja. Dennoch ist es ja so, dass wenn so etwas ist, dass die Behörden ja auch in der Pflicht sind, ihre Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wie man sich verhält. Es stand nichts in der Zeitung mal drin mit Verhaltensregeln. Das tue ich, wenn ich den Wolf sehe. Nichts.
Also es gab bestimmt mal, ich glaube, es gab ein oder zweimal einen Artikel im BT, in dem, oder in der BNN ist ja geschrieben stand, also in dem das schon erwähnt wurde, aber jetzt auch nicht in dem Maße oder beziehungsweise mit der Nachdrücklichkeit, dass das wirklich bei den Menschen ankommen konnte. Okay. Ich denke, wenn man das Problem früher kommuniziert hätte, deutlich kommuniziert hätte, wenn man tatsächlich auch Infoveranstaltungen für die Leute, die da oben leben, gemacht hätte, mit wirklich konkreten Handlungsanweisungen und denen vielleicht auch aufgezeigt hätte, was für Konsequenzen es für den Wolf hat, wenn er diese Nähe oder diese Distanz unterschreitet oder sich dem Menschen zu stark nähert, dann wäre das mit Sicherheit ganz anders gelaufen. Da bin ich mir sicher.
Also das heißt, dass neben der Tatsache, dass die Menschen im Prinzip den Wolf ermuntert haben, sich ihnen zu nähern, kommt jetzt noch der Faktor hinzu, dass die Behörden einfach nichts unternommen haben, um den Menschen zu sagen, dass das einfach nicht klar geht und dass sie das bitte nicht mehr tun sollen. Mal abgesehen davon, dass man das ja auch nicht darf. Wildtieren oder streng geschützten Tieren nachstellen. Das ist ja verboten, ne? Und das ist theoretisch, wäre das sogar sanktionierbar, ne? Das muss man ganz deutlich sagen.
Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich würde es nicht als Nachstellen bezeichnen. Für mich gibt es hier nochmal keinen spürbaren Wolfstourismus. Und ich glaube, die 2, 3 Menschen, die das wirklich da oben gemacht haben, bewusst, das waren dann auch die, die in der Presse waren. Aber das ist nicht mal eine Handvoll, würde ich sagen. Und alle anderen waren sich nicht darüber im Klaren, was es bedeutet. Ich glaube nicht, dass er da angelockt wurde. Ich weiß natürlich nicht, ob bei dem einen oder anderen dann vielleicht doch mal, wenn er ihn gesehen hat, wir haben ja dieses eine Video bei SWR mal gesehen, wo dann auch ein Futterbeutel auf dem Boden lag. Hm, ich weiß mir aber auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt unser Wolf war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die ein oder das andere Situation mal so lief, dass tatsächlich auch jetzt Futter im Spiel war oder so. Aber erst als der Wolf sich dann gezeigt hat, ich glaube nicht, dass es wirklich ein bewusstes Anlocken war.
Okay. Gab es in den letzten Tagen denn jetzt mal Reaktionen von Behörden oder zum Beispiel von irgendwie verantwortlichen Bürgermeistern oder so?
Also es gab jetzt einen Artikel heute von dem Bürgermeister in Forbach, der sich da nochmal geäußert hat und auch so ein bisschen einfach zwiegespalten war. Ja, der tatsächlich halt auch sagt, er versteht die wissenschaftliche Seite, er versteht, dass diese Nähe gefährlich ist, auch für uns Menschen und eben rein sachlich ein hypothetisches Risiko darstellt. Auf der anderen Seite, ich glaube, er hat es irgendwie so formuliert, dass er halt auch ein Naturbursche wäre und es unheimlich schade findet, wenn wir das nicht schaffen, mit der Natur zu existieren und diese Vereinbarkeit irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, er sieht schon auch, dass das da oben, ich meine, es ist ein riesiger Wald, Max, du hast es gesehen, es ist ein Nationalpark und wir alle hier fragen uns halt tatsächlich, wo soll ein Wolf denn leben dürfen, wenn nicht in einem Nationalpark? Und ich glaube wirklich, das große Problem ist, dass es nicht bewusst war und ich bin deshalb ja einfach auch ganz, ganz fest davon überzeugt, dass die Menschen erst jetzt verstanden haben, also dass jetzt erst dieses Umdenken kommen konnte. Und dass sich diese Dinge, die da so passiert sind und diese Nähe, zumindest bei den meisten, also für alle kann man ja nie sprechen, aber bei den meisten Menschen so nicht mehr abspielen würden.
Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dich entschieden hast, aktiv zu werden. Und das ist auch der Grund, warum wir dich heute auch dazugeholt haben, weil du natürlich zum einen einen super guten Überblick über die Situation uns hier geben kannst, aber zum anderen, weil du dich entschlossen hast, dich an das Umweltministerium zu wenden, schriftlich mit dem Datum heute. Heute ist der 9.2. Und zwar hast du dem Umweltministerium ein Strategiepapier geschickt, weil du möchtest nicht untätig rumsetzen, du möchtest auch nicht warten, bis dieser Gerichtsentscheid kommt. Ganz wichtig, ne? Hast du dich ja entschlossen. Du möchtest die Zeit nutzen, die jetzt bleibt, um einfach Lösungsoptionen vorzustellen.
Genau.
Erzähl mal, was ist der Inhalt deines Strategiepapiers?
Vielleicht kommen wir ganz kurz zuerst darauf zu sprechen, wie dieses Strategiepapier überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar habe ich mir einfach Gedanken darüber gemacht, was man tun könnte, um eben einen Alternativweg anzubieten und einfach aufzuzeigen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt und diese Entnahme nicht als letzte Lösung bleibt. Und Grundlage war eigentlich so, Max, unser Tag, dieser Donnerstag, an dem wir da oben waren, da haben wir ganz deutlich erfahren, dass der Wolf im Prinzip nie die Chance hatte, irgendwie dazuzulernen. Er hat alle Erfahrungen, die er irgendwie mit dem Menschen gemacht hat, waren positiv oder folgenlos für ihn, beziehungsweise zumindest die meisten. Ja. Und trotzdem, finde ich, hat er ja zumindest, was jetzt Spaziergänger oder fremde Menschen angeht, sage ich jetzt mal, die nicht da oben leben, hat er denen gegenüber ja trotzdem ein relativ scheues Verhalten gezeigt. Also uns hat auch ein Mann erzählt, dass er zum Beispiel einen Schritt auf den Wolf zugemacht hat und dann hat er 10 Schritte zurückgemacht. Ich glaube nicht, dass das an allen Orten sich so abspielt. Das haben wir ja auch so ein bisschen erfahren. Aber auf jeden Fall haben für mich diese konkreten Orte in der Überlegung eine ganz große Rolle gespielt. Und ich habe mir dann zu Hause einfach überlegt, dass diese Orte ja eigentlich sowas wie Lernorte sind, an denen eine Vergrämung meiner Meinung nach gezielt stattfinden könnte. Und ja, dann kam mir der Gedanke, dass es halt wirklich einfach reale Alternativen gibt. Und ich finde, dass der Wolf diese Chance verdient hat. Ich komme immer wieder auf diese Chance zurück, aber dass er die Chance verdient hat, dazu zu lernen. Und die hatte er bisher nicht. Und deshalb ist der Plan in diesem Strategiepapier einfach, ja, im Prinzip vereinfacht jetzt diese Entnahme auszusetzen für eine gewisse Zeit, bis eben entsprechende mildere Maßnahmen, also ganz konkrete Vergrämungsmaßnahmen an diesen speziellen Orten, an denen wir eben diese besondere Nähe festgestellt haben, durchgesetzt oder durchgeführt wurden. Ja, und dem Wolf dann einfach somit eine zweite Chance zu geben.
Das klingt gut. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Du hast das also heute abgeschickt und du hast das auch in die Presse geschickt, richtig?
Ja.
Hast du schon Reaktionen darauf erhalten?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, das dauert auch sicherlich ein paar Tage, aber du hast auf jeden Fall was getan, du hast gehandelt. Du hast einfach die Initiative ergriffen. Max, wie findest du den Plan? Wie klingt der für dich?
Ich finde das richtig gut. Wir hatten ja auch, Alex, vor Ort schon mal festgestellt, es gibt ja Menschen, die ihre Hunde da regelmäßig durch das Gebiet führen, die regelmäßig Kontakt zu dem Wolf haben. Und da war ja wirklich auch die Frage, die ich mal in den Raum reinschmeiße, warum nutzt man diese Menschen nicht, Teil der Verkrämung zu sein? Ne? Warum nimmt man sich die Leute nicht mit? Oder keine Ahnung, also es gibt doch garantiert Mittel und Wege. Ich bin da jetzt kein Experte auf dem Gebiet der Vergrämung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es zumindest dass eine Chance da wirklich besteht, diesem Tier am Ende das Leben zu schenken.
Okay.
Ja, davon bin ich auch total überzeugt. Also ich denke, wenn man diese Orte und diese Menschen nutzen würde, dann wäre der Wolf wirklich so erschüttert bis in seine Grundfeste, sage ich jetzt mal, wenn er da, wo er überhaupt nicht mitrechnet und immer diese Nähe als positiv erlebt hat, wenn er da so richtig vergrämt wird, bin ich fest davon überzeugt, dass das funktioniert.
Juristisch ist der Stand der Dinge momentan der, dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen sogenannten Hängebeschluss erlassen hat. Demnach darf euer Wolf vorläufig bis zur Entscheidung des Gerichts, also längstens bis zum 16.02. nicht abgeschossen werden. Also spätestens bis zum 16.02. wird es ein Urteil geben oder einen Beschluss geben. Wie wirst du oder wie werdet ihr da vor Ort damit umgehen, wenn es doch gegen den Wolf geht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und ich hoffe einfach von Herzen, dass man vor Gericht erkennt, dass nicht alle milderen Mittel ausgeschöpft wurden. Ich meine, es gibt ja diese Veröffentlichung vom Umweltministerium, in der sämtliche Maßnahmen ausgeführt wurden. Und die haben wirklich sehr oft versucht, den Wolf zu fangen. Das ist nicht gelungen. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, es gab keine wirklichen Vergrämungsmaßnahmen. Diese Orte waren nicht bekannt. Es war, glaube ich, einfach nicht klar, wo man noch ansetzen könnte. Deshalb hoffe ich einfach, dass man diese Chance sieht und dass man zumindest ja einen Aufschub gewährt. Das ist eigentlich das, was ich mir auch hoffe und wünsche und woran ich irgendwie auch glauben möchte, dass man sagt, er hat eine Chance verdient und er bekommt die Chance zu lernen. Und wenn er die nicht wahrnimmt, dann schauen wir weiter.
Inwieweit hat denn euer Wolf jetzt schon euer aller Leben verändert?
Also ich glaube, der hat tatsächlich unheimlich viel geschafft hier. Also nicht nur für die Menschen hier in unmittelbarer Nähe. Das geht ja überall durch die Presse. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sich tatsächlich so ein bisschen die Frage gestellt haben, wie viel Natur wollen wir eigentlich zulassen? Also ich glaube, es ist auch vielen bewusst geworden, dass das Maß, mit dem wir messen in Bezug auf Gefahren in der Natur, in Bezug auf, ja, wie wir Menschen uns da gewisse Dinge aneignen oder uns unterordnen, dass das einfach bewusst geworden ist und dass man angefangen hat, darüber nachzudenken. Und damit hat er es natürlich auch geschafft, irgendwie ja, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, so für dieses, überhaupt für dieses Thema Mensch und Wolf. Ich glaube, dass da viele vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht haben.
Ich hoffe ja so ein bisschen insgeheim, dass eure Region momentan Maßstäbe setzt darin, wie wir mit der Natur umgehen, dass man, also wenn man Fehler macht, dass man die korrigieren muss, dass man aber durchaus mit Wölfen leben kann, selbst wenn sie auffälliges Verhalten zeigen, wie in eurem Fall, dass man sich da arrangieren kann, dass das auch richtig gut geht über einen sehr langen Zeitraum, dass man sich aber trotzdem bewusst werden muss, dass man einen Plan haben muss, wie wir die Wölfe willkommen heißen. Und ich hoffe, dass ihr damit momentan gerade durch eure positive Art Maßstäbe setzt im ganzen Land. Ich spüre da sowas. Magst du auch? Da geht doch momentan so ein Ruck durchs Land irgendwie. Alle Leute sind plötzlich pro Wolf und kommentieren in den Kommentarspalten pro Wolf.
Das tut auch richtig gut zu lesen. Ich würde mir einfach wünschen, dass das jetzt wirklich ein Warnschuss für die Menschen dort vor Ort war und wird. Egal, wie das Ganze ausgeht, egal, wie das Gericht entscheidet am Ende. Es muss eine Veränderung her in dem Verhalten der Menschen mit ihrer Natur, die sie ja lieben. Also ich habe ja wirklich nur auf Leute getroffen, die diese Natur dort lieben und schätzen. Und da muss jetzt einfach ein Umdenken erfolgen. Es muss Veranstaltungen geben. Die Ranger müssen vermehrt in die Gebiete rein und auf die Regeln hinweisen, die Hunde an der Leine zu führen. Also es gibt so viel zu tun vor Ort, dass eigentlich man Tag und Nacht eigentlich draußen sein müsste.
Ja. Das ist eine unheimlich große Chance.
Ja, es hat einfach jetzt einen Symbolcharakter eigentlich für ganz Deutschland und für alle Regionen, wo es irgendwann mal zu solchen, ich sag mal, Problemfällen kommen kann. Ne? Wir hatten ja in den Niederlanden den Wolf Bram, der ja von Menschen immer wieder angefüttert, angelockt wurde, um die besten, schönsten Fotos zu kriegen. Daraufhin wurde irgendwann nach Jahren mal ein Kind verletzt. Es muss doch nicht so weit kommen. Ja, und da sind wirklich die Menschen gefragt. Es gibt so viele Menschen, eigentlich der überwiegende Teil der Menschen, die Natur lieben und schätzen. Und da muss es doch möglich sein, dem Ganzen mit Sinn und Verstand zu begegnen.
bin ich total bei dir. Und ich denke auch, es ist eine riesige Chance für den Umgang mit Wölfen in ganz Deutschland.
Ja, ich sehe da auch so ein ganz klares, wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, denke ich, wäre es auch für die Politik einfach ein unheimlich starkes Signal zu sagen, wir haben die Menschen vor Ort gehört. Wir haben zugehört, das ist ja gerade so ein ganz großer Wahlslogan hier, wir haben zugehört, wir sehen, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung vor Ort und der politischen Meinung und wir versuchen, das unter einen Hut zu bringen. Ja, wir nehmen uns das, was die Bürger vor Ort sagen und wie die das wahrnehmen, zu Herzen und wir setzen diese Entscheidung aus und räumen dem Ganzen eine Chance ein. Das wäre für alle auf allen Ebenen die beste Lösung.
Alex, du bist einfach wirklich Weltklasse. Ich finde das so toll. Du hast so viel Bedenken gehabt, hier im Podcast zu sprechen heute. Und ich finde, du machst das so sensationell gut. Du stehst hier für alle die Menschen in deiner Region, die bangen und hoffen in Sachen Wolf. Und du stehst hier in der ersten Reihe und machst dich stark. Du ergreifst die Initiative. Du tust etwas und du erhebst die Stimme. Und ich hoffe wirklich, alleine schon, weil ihr dort vor Ort so stark seid und euch so einsetzt. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kurve kriegen. Das sage ich jetzt persönlich als Mensch. Aber das ist jetzt nicht unsere Entscheidung. Das ist leider Gottes jetzt in der Hand eines Gerichts, worauf wir keinen Einfluss haben. Oder zum Glück haben wir darauf keinen Einfluss. Aber ich kann dir nur sagen, ich ziehe meinen Hut vor dir und ich finde das großartig, was du hier alles lieferst und was du geleistet hast und was du auf dich nimmst. Und ich hoffe einfach allein dafür schon, dass es von Erfolg gekrönt ist.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Danke. Du hast mich auch vor Ort wirklich schwer beeindruckt. Ich finde es auch, und das habe ich auch Sabine im Vorfeld gesagt, extrem authentisch. Du stellst dich dahin und sagst, du hast den Wolf noch nie gesehen und du kämpfst dafür, als wäre er dein Haustier. Ne? Und das, also es kommt auch alles so glaubhaft rüber, ne? Und die Emotionen sind da und du opferst auch sehr viel Zeit aktuell für dieses Tier und das beeindruckt mich wirklich sehr. Und ja, möchte auch da wirklich jetzt sagen, auch an die Menschen in der Region, ihr seid nicht allein, die Taskforce Artenschutz unterstützt weiterhin, wenn auch nicht rund um die Uhr, dass wir selber vor Ort sein können, aber wir sind mit Rat und Tat da und stehen euch zur Seite.
Lass mich noch ganz kurz Bezug nehmen auf eine Sache, die ihr in der letzten Podcast-Folge erwähnt habt. Da war der Max ja nicht dabei. Da war immer wieder so ein bisschen das Thema, dass dieser Wolf jetzt geopfert werden oder geopfert wird für das große Ganze. So im Sinne von, wenn da jetzt was passiert, dann geht ein Aufschrei durch ganz Deutschland und dann hat das Konsequenzen für alle Wölfe in Deutschland. Und zu der Sache wollte ich einfach, da habe ich lang drüber nachgedacht und ich verstehe natürlich, wie das gemeint ist. Ich verstehe da auch wirklich die Wissenschaft, aber ich habe mir überlegt, man kann da auch eine ganz andere Perspektive einnehmen. Und zwar könnte es genauso auch einen Präzedenzfall schaffen. Und man könnte sagen, ja, nur weil sich dieser Wolf jetzt friedlich gezeigt hat, noch friedlich gezeigt hat, keiner von uns steckt drin, das lassen wir jetzt mal außen vor, ja, wird er geschossen, wird er entnommen und das könnte auch Konsequenzen für alle Wölfe in ganz Deutschland haben. Ja, das hätte vielleicht auch eine langfristige Wirkung, dass man sagt, oh, Wölfe, die sich Menschen zeigen. Und ich habe das mal so ein bisschen, ja, einfach auch mich informiert, wie das in anderen Bundesländern ist. Das sind ja nicht die, also ich glaube, unsere hat einfach gerade wahnsinnig viel mediale Aufmerksamkeit. Aber es gibt ja durchaus auch bei euch in Brandenburg und so weiter. Da habe ich Bilder gesehen, da laufen die Wölfe an der Autobahn im Stau an den Autos vorbei oder rennen auch mal über die Straße. Ich möchte es jetzt nicht normalisieren, aber ich glaube, es könnte eben auch so eine langfristige Wirkung nach außen haben in Bezug auf Wölfe, die sich zeigen, die entnimmt man leichtfertig.
Das ist tatsächlich ja jetzt auch schon so vorgesehen. Da gibt es ja auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmen dafür, dass man das schon tun kann. Da gibt es ja auch so einen Kriterienkatalog. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Diese Perspektive ist durchaus auch wichtig und die sollten wir auch einnehmen. Aber es geht hier in diesem Fall, als wir das gesagt haben, das große Ganze, da geht es ja darum, dass wir uns momentan in einer sehr, sehr prekären politischen Situation befinden. Beim Thema Wolf ist die Bundesregierung momentan rigoros. Sie umgeht damit die Wissenschaft. Sie lässt geltendes Recht außen vor. Das tut sie bei vielen Themen, aber eben halt auch beim Artenschutz und beim Wolf. Mhm. Und wir kriegen eben halt mit, dass momentan unglaublich viele Geschichten hochgepusht werden, wo es darum geht, Wolf verletzt Jagdhund, Wolf läuft durch Stadt, Wolf macht Klar. das und jenes. Und immer mit dem Horrorszenario, was ja der Präsident vom Deutschen Jagdverband gesagt hat kürzlich, wenn wir die Wölfe nicht bejagen, werden sie eine Gefahr für die Menschen. Das schwebt über allem. Und nehmen wir jetzt mal an, der Fall passiert, dass auch nur einem Jagdhund oder irgendeinem Hund bei euch ein Haar gekrümmt wird, haben wir eine Diskussion, die uns dann entgleiten wird. Die können wir dann nicht mehr steuern. Dann sind uns die Argumente genommen, denn wir sagen ja jetzt, die Koexistenz ist möglich. Wölfe tun Menschen nichts. Dazu gibt es die NINA-Studie, die wir in jeder Folge mittlerweile verlinken. Da gibt es ja wirklich statistisch belegbare Zahlen, die einfach sagen, es hat noch nie in Deutschland den Fall gegeben, seit der Rückkehr der Wölfe, dass dort Menschen zu Schaden gekommen sind. Bei Hunden sieht es eben so aus, die sollte man anleihen und so weiter. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Mhm. Und das ist eben halt der Grund, warum eben halt auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt sagen, es könnte eine Gefahr entstehen und da braucht es auch wirklich nur irgendeinen Trigger, den wir noch gar nicht kennen, wo wir noch gar nicht wissen, dass es den geben kann und dann kann diese Situation eskalieren, so wie in Holland. Da hat man den Behörden ja auch vorgeworfen, sie haben zu lange gewartet mit Bram. Wer möchte denn die Verantwortung dafür übernehmen? Ja, auf der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass ein leichtfertiger Abschuss von so einem Wolf auch in dieser Situation das Schlimmste ist, was eigentlich passieren kann, weil die Forderung nach Abschüssen von sogenannten Problemwölfen, die ist ja eng verknüpft mit der Änderung des Jagdgesetzes, was wir jetzt vor uns haben, Bundesnaturschutzgesetz. Heißt ja immer, wir müssen die Problemwölfe leichter entnehmen können, damit nicht dagegen geklagt wird, damit wir einfach schneller handeln können, wenn Gefahr für die Bevölkerung zum Beispiel besteht.
Ja.
Und,
das ist mir total klar.
Und diese Leichtfertigkeit, die ist natürlich, die darf es nicht geben, weil nach wie vor jedes Wolfsindividuum muss geschützt werden und der Abschuss muss immer das allerletzte Mittel der Wahl sein. Es darf nie so sein, dass wir leichtfertig sagen, der Wolf, wie es in Österreich passiert, der wird in der Nähe von menschlichen Siedlungen nachts gesehen, nachts im Dunkeln, wo alle Menschen schlafen, der wird gesehen, 200 Meter?
Genau, 200 Meter, da wird sogar der Begriff Siedlung aus, also sehr schwammig gehandelt. Da reicht es schon, wenn quasi am Waldrand ein einzelnes Haus steht, was nicht mal bewohnt sein muss. Dann, wenn der sich um dieses Haus 200 Meter näher, darf der schon entnommen werden.
So sieht das aus. Und ich sag euch ganz ehrlich, mein erster Reflex, als ich diese Meldung mit dem Abschuss bekommen habe letzte Woche, mein erster Reflex war tatsächlich, ich habe das auch in eine Gruppe reingeschrieben, wirklich, ohne zu überlegen, habe ich reingeschrieben, jetzt geht's bei uns auch los. Und insofern verstehe ich ja deinen Gedanken, Alex, total. Ja? Wenn wir den jetzt entnehmen, dann heißt das künftig, jeder Wolf, ne, der sich Menschen
der
nähert.
Gesehen wird.
Genau. Ja. Pass auf, aber da sehe ich einen großen Unterschied. Und das möchte ich auch nochmal hervorheben. Und das müssen wir auch hervorheben. Es ist eben hier nicht leichtfertig. Und es wäre auch nie leichtfertig. Ich hoffe, es passiert nicht, ist meine persönliche Meinung, bleibe ich auch bei. Aber ich werde respektieren, wenn es so ist, weil es ist eben nicht so, dass dieser Wolf in Österreich 200 Meter nachts an einem einzelnen Haus vorbeigelaufen ist, sondern dieser Wolf ist seit fast 3 Jahren auffällig in seinem Verhalten. Ich bewerte das jetzt gar nicht. Er ist nicht böse, aber er ist auffällig mit der Option, dass es irgendwann mal gefährlich werden könnte. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich glaube, wir dürfen jetzt, nach dem, was wir jetzt auch gehört haben hier von dir, wir dürfen richtig sauer sein auf die Behörden vor Ort, die einfach mal geschlafen haben. Die das einfach 3 Jahre lang haben laufen lassen und die nichts gemacht haben. Und ich glaube, darauf dürfen wir jetzt sauer sein. Ich bin auch sauer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind letztendlich diejenigen, die das in der Hand gehabt hätten zu ändern. Aber hier wurde schon sehr lange gewartet. Und noch einmal, um das deutlich zu sagen, die Begegnungen Mensch-Wolf im Hornisgrinde wurden mehr und sie wurden näher. Und das ist dokumentiert. Ja. Das ist ja immer halt das, was ich dazu zu sagen habe. Ich verstehe aber, wir müssen jede Perspektive uns anschauen. Bin ich ganz bei dir. Bin ich dir auch unendlich dankbar für, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast.
Ja, das, also was mich halt so umtreibt, ist einmal, dass wir halt aufgrund von hypothetischen Risiken entscheiden. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist hypothetisch, sind Hunde viel gefährlicher, sind Wildschweine gefährlicher und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt, der mich stört. Und der zweite Punkt ist eben genau das, was du jetzt gesagt hast, dieses Versagen, dieses, dass wir Menschen im Prinzip schuld sind und trotzdem dem Tier keine Chance einräumen. Und das finde ich einfach nicht richtig.
Pass auf, aber wir dürfen eins auch nicht vergessen, eine Chance einzuräumen. Ja, das stimmt, aber es ist ja nun kein Angeklagter, der bei Gericht ist, irgendein Mensch, der angeklagt ist bei Gericht und der jetzt sein Verhalten reflektieren kann und ändern kann. Hier haben wir es mit einem wilden Tier zu tun, der letztendlich gar nicht weiß, dass wir über ihn sprechen, dass wir Probleme mit ihm haben. Ja. Und er weiß auch nicht, wie er sein Verhalten ändern kann. Das müssen wir ihm schon beipoolen. Da müssen wir ihm schon wirklich einen auf die Mütze geben und sagen, du hast hier nichts verloren. Aber da sagen eben halt die Wissenschaftler ganz eindeutig, das ist zu spät. Dieses Verhalten ist schon ritualisiert. Ich sag das, ich gebe das nur wieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass das zu spät ist. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich bin ja nur eine Journalistin, die recherchiert hat. Übrigens 4 Tage nonstop. Wirklich, ich habe nichts ausgelassen. Max weiß das. Ich habe mit allen telefoniert, die man braucht, um sich eine Meinung bilden zu können. Aber es ist eben halt Konsens in der Wissenschaft, dass nach einem Zeitraum X, und das sind ja hier nun schon 3 Jahre, Verhalten als ritualisiert gilt, was man nicht mehr ändern kann.
Und es sind halt die Menschen halt wirklich vor Ort gefragt. Und da ist halt das Problem. Alex, wir haben ja selber mit Menschen zusammen gesprochen, die Interviews geführt. Wir hatten ja tatsächlich eine Dame, die halt nach wie vor ihre Hunde da freilaufen lässt. Mit den Worten, ja, ich nehme sie nur an die Leine, wenn sie läufig sind. Es wird ja ganz, ganz viele geben, die so denken und die sich eben nicht belehren lassen. Es wird halt wirklich schwierig, da alle Bürgerinnen, und das sind ja erstmal die, auf die es jetzt ankommt, neben den Behörden natürlich, dass wir die alle so hinkriegen, dass ihr Verhalten selber auch reflektieren können. Weil nur das kann am Ende den Wolf das Leben retten.
Ja, und ich glaube daran, dass es möglich ist, weil ich denke, es sind nur eine Handvoll. Also das sind ja wieder diese Lernorte, von denen wir vorhin gesprochen haben, wo eben diese ortsbezogene Vergrämung greifen würde. Es sind nicht viele Menschen und die müsste man halt richtig gut an die Hand nehmen. Und das wäre möglich. Dafür gibt es hier im Nationalpark bestimmt Möglichkeiten, daran glaube ich. Die haben noch nie eine Schulung erhalten, wie sie sich verhalten müssen. Die haben noch nie irgendwie konkrete Maßnahmen irgendwie an die Hand bekommen. Man könnte so viele Dinge einsetzen, auch vor Ort. Ich habe ja auch mit Experten gesprochen. Man hätte die Möglichkeiten, keine Ahnung, mit Lichtreflexen zu arbeiten an den Orten, an denen er sich... Also die Liste ist ja endlos lang. Und es gibt ganz viel, was auch ohne eine Besenderung funktioniert und funktionieren könnte. Und bei mir war es so ein bisschen, also ich habe ja auch... Ich weiß nicht, ob wir mit den gleichen Experten gesprochen haben. Es gab schon ein paar, die zuerst gesagt haben, ja, schwierig und Vergrämung vielleicht nach so langer Zeit. Und dann bei konkreteren Nachfragen war es dann aber doch oft so, dass tatsächlich kam, jedes Individuum ist anders. Ja, wenn er bisher tatsächlich noch nie so richtig negative Erfahrungen in Bezug auf Menschen und Menschen mit Hunden gemacht hat, ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und kann es auch sein, dass wenn der da einmal so richtig auf die Mütze kriegt im Prinzip, also so richtig an einem Ort, an dem er sich sehr sicher fühlt, vergrämt wird mit allen Mitteln, die uns so zur Verfügung stehen, dann glaube ich daran, dass der wirklich, das habe ich ja vorhin schon so gesagt, dass der wirklich so erschüttert ist, weil der das noch nie so erfahren hat, dass das vielleicht oder meiner Meinung nach wirklich, wenn man mich nach meinem, das ist jetzt natürlich Gefühl und Emotion, aber ich glaube wirklich und ich habe mich gut eingelesen, dass das funktioniert.
Ich weiß nur eins. Ich liebe konstruktive Gespräche. Ich liebe es, wenn Menschen nach Lösungen suchen und nicht einfach aufgeben und sagen, so ist es jetzt oder sagen, es ist ja nur ein Tier. Ich liebe es, wenn man im Gespräch bleibt. Deswegen mache ich auch einen Podcast, weil ich so gerne spreche, Dinge beim Namen nenne, aber ich biete auch immer gerne Lösungen und ich glaube, wenn hier heute jemand eine Lösung geboten hat, dann ist das Alex und wenn ihr wollt, dass diese Lösung vielleicht Erfolg hat, dann müsst ihr bitte auch diesen Podcast mit Alex teilen, was das Zeug hält, damit alle den hören und einfach auch mal ins Nachdenken kommen und vielleicht hast du ja heute mit deiner flammenden Ansprache hier heute, lieber Alex, jemanden überzeugt. Wer weiß?
Ich hoffe es.
Und ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir auch wünschen und ich würde vor allen Dingen vorschlagen, wir sprechen uns sehr bald wieder hier an dieser Stelle und gucken dann, was aus deinen Plänen geworden ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, lieber Alex.
Ich danke euch.
Und Dankeschön.
Max, dir auch alles Liebe. Wir hören uns. Ciao.
Ja, bis bald, ne?
Ciao, ciao. Danke dir. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.